Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Hi Mirko.
Hallo allen.
Mirko, hast du jemals schon eine Drohne geflogen?
Das habe ich nicht und das habe ich mir natürlich auch in der Vorbereitung für diese Folge mehrfach überlegt, ob ich das mal versuchen soll. Es würde mich ja prinzipiell reizen, aber nein, ich bin nicht mal Neuling, ich bin nicht drohnenfähig.
Das musst du mal nachholen, ich habe es mal gemacht, sehr lustig.
Ja? Okay.
Genau. Okay. Heute sprechen wir nämlich über Luftbilder.
Ja.
Und die Geschichte ihrer Instrumentalisierung. Und da gehören Drohnen heute dazu, aber
klar,
wir wären nicht überall Geschichte, wenn wir nicht einen historischen Zugang dazu finden würden. Und den finden wir heute bestimmt. Wir schauen uns an die View from Above, also diese Sicht von oben, wie die allgegenwärtig geworden ist, eben von den kleinen kommerziellen Quadcoptern bis zu hochentwickelten Militärdrohnen. Man sieht das ja auch, wenn man die Nachrichten verfolgt, oder?
Mm.
Im Ukraine-Krieg zum Beispiel, da sehen wir ständig diese Bilder von Drohnen. Die haben ja auch die Kriegsführung grundlegend verändert, nicht nur als Waffen, wenn sie irgendwelche Raketen dran haben, sondern eben auch in der Aufklärung und Informationsbeschaffung. Und Politologen und Konfliktforscher, die reden dann ja vom gläsernen Schlachtfeld. Also, dass es eigentlich keine Bewegung mehr gibt von Truppen, Geräten, Waffen, ohne dass jemand von der Gegenseite das sofort bemerkt.
Mhm.
Und eben, im Ukraine-Krieg sehen wir sehr oft die Bilder, mit denen dann zum Beispiel auch versucht wurde, zu rekonstruieren, wie die Kriegsverbrechen aussahen. Da gab es ja auch die Versuche, diese Massengräber in Mariupol, dort, wo es zu Kriegsverbrechen kam, die zu rekonstruieren. Also da ist viel dran, auch im Moment, ist ein Thema, das einem immer wieder begegnet, auch wenn man es vielleicht gar nicht so wahrnimmt.
Und spannend daran, Alan, ist ja auch, dass diese Bilder immer mit einem gewissen Versprechen daherkommen, dass sie eben eine Art objektive Wahrheit zeigen würden, wie es eben wirklich ist, weil sie aus der Ferne aufgenommen sind, weil sie vermeintlich absichtslos produziert werden, also zum Beispiel eben durch Satelliten, durch Drohnen, mit automatisch ausgelösten Kameras und so weiter. Also es ist nicht der Mensch, der intentiös ein Bild macht, sondern es sind eben die Maschinen, die mit diesem absichtslosen Bild daherkommen. Und das ist ja auch tatsächlich eine ganz wichtige Funktion. Du hast die Kriegsverbrechen angesprochen, die Massengräber. Also es gibt ja auch diverse NGOs, Organisationen, die Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen nutzen, um eben gerade solche Gräueltaten auch zu dokumentieren, aufzudecken. Aber, und darüber wollen wir heute auch sprechen, diese Luftbilder, die sind immer auch verbunden mit einer Geschichte der medialen Inszenierung. Also diese Nutzung als Beweis, die ist eben immer auch eingebettet in gewisse Praktiken. Und ja, dieses Spannungsfeld, das möchten wir heute ausleuchten.
Und unsere Leitfrage ist, wie wurden Luftbilder denn zu dem, was sie heute sind? Wie wandelte sich auch die Herangehensweise? Früher hat man gestaunt über diese Vogelperspektive und jetzt eben tut man so, als wären das objektive Beweisbilder und letztlich geht es auch oft um Instrumente der Manipulation und wir schauen uns diesen Weg heute an.
Und du hast es ja eingangs ganz schön gesagt, wir sind ja ein Geschichtspodcast, wir haben eine historische Perspektive, die wir einnehmen und das, was wir heute sehen in der Ukraine zum Beispiel oder in Gaza, diese Luftbilder, die da immer wieder gezeigt werden, das ist so eine Art Endpunkt einer fast 200-jährigen Geschichte. Also diese Luftbilder, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bereits entstanden sind, produziert werden, die hat Karen Kaplan in ihrem Buch Aerial Aftermaths als World-Making-Technologie bezeichnet. Also diese Bilder, die sind immer ganz eng mit Krieg, mit Kolonialismus, mit Machtkonstellationen verbunden und das möchten wir hier ein bisschen ausloten, dass das eben nicht neutrale Beobachtungsbilder sind, sondern immer schon Machtinstrumente waren. Und allen, ich freue mich ganz besonders, weil ich wollte mal einen wissenschaftlichen Aufsatz schreiben über das Thema und ja, habe es dann irgendwie liegen gelassen und umso schöner, dass ich das heute mit dieser Überallgeschichte-Podcast-Folge nachholen darf.
Vor allem findest du so ein bisschen Publikum.
Ja, endlich mal jemand. Ich weiß ja so viel, aber nie liest jemand meine Texte und darum ist es umso schöner, dass die Leute wenigstens immerhin zum Glück mit Freude unseren Podcast hören. Und Alan, wir werden ja heute hauptsächlich über das 20. Jahrhundert sprechen, aber wir kommen nicht umhin, auch ganz kurz über die Anfänge der Luftbilder zu sprechen. Und da beginnt es ja schon sehr interessant.
Genau, kleiner Blick hinter die Kulissen, wie diese Wurst namens Überallgeschichte entsteht. Du bist der Metzger heute, du bist eigentlich in charge, du kennst dich auch sehr gut aus mit diesem Thema. Du hast aber mir den Auftrag gegeben, die Hausaufgabe sozusagen, die Vorgeschichte aufzuarbeiten. Und das habe ich pflichtschuldig und sehr gerne getan. Und deshalb kann ich an dieser Stelle rapportieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Geschichte der Luftbilder, nein, ganz im Ernst, ist wirklich interessant. Die Geschichte der Luftbilder, die beginnt nämlich schon viel früher, als ich das gedacht hatte. Nämlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwar eigentlich an dem Punkt, als einige, ja, Abenteurer, Fotografen und Ingenieure dann irgendwie zusammen entdecken, dass man eben aus der Luft nicht nur sehen, sondern auch festhalten kann, was unten geschieht. Und man kann das so an zwei, drei Personen gut zeigen. Der erste ist ein Franzose in Paris, ein Mann namens Félix Tournachon. Den Namen kennt kaum noch jemand, außer, ja, jetzt gute Fachspezialisten wie du. Aber Nadar ist der Künstlername, glaube ich, kann man sagen, ja, den dieser Mann verwendet hat. Der ist mir auch schon begegnet. Und dieser Mann, der war eigentlich der Erste, der 1858 in einen Fesselballon stieg und dabei eine Kamera mitnahm. Jetzt Kamera in Anführungszeichen, diese Geräte damals, ist noch nicht so, wie wir das heute kennen, ein ziemlich riskantes Experiment. Diese Ausrüstung ist wahnsinnig schwer. Die Belichtungszeiten sind lang und jede Bewegung kann auch das Bild ruinieren. Und ja, wenn man in so einem Fesselballon ist, der bewegt sich natürlich auch. Aber trotzdem, Nadar gelingt eigentlich die erste Luftaufnahme der Geschichte. Ich habe mir das auch nochmals nachgeschaut. Es ist ein bisschen ein unscharfer Blick über die Decke von Paris. Aber ja, so ein Moment, der alles verändert. Ich sehe, du hast gerade mit dem Finger gezuckt. War es nicht die erste Luftaufnahme der Geschichte?
Es war die erste fotografische Luftaufnahme, natürlich. Aha, also es gibt davor bereits Leute, die in den Ballon steigen und Zeichnungen anfertigen. Aber du hast natürlich völlig recht. Es ist das erste, ja, wenn man will, mechanisch produzierte Bild, das eine Luftaufnahme oder eine Luftperspektive zeigt.
Okay, sehr gut. Und es gibt ja dann auch zwei Jahre später einen Amerikaner, das habe ich mir auch angesehen, sehr eindrücklich, Mann namens James Wallace Black, der ist in Boston und der hängt seine Kamera an einem Ballon und macht ein bisschen dasselbe. Der fotografiert die Stadt Boston aus 600 Metern Höhe und er gibt diesem Bild einen ganz poetischen Titel, Boston as the Eagle and the Wild Goose See It. Also Boston so wie der Adler und die Gans es sehen. Und das ist ebenfalls eines der ältesten erhaltenen Luftfotos. Und auch das zeigt eine Stadt, wie sie von oben aussieht, klein, geordnet, mit diesen, ja, auch Straßen dann fast ein bisschen abstrakt, weil eben die Qualität war ja auch nicht der Brüller. Und das ist so, glaube ich, der Beginn dieser Luftaufnahmen von Städten. Und jetzt, das hast du mir auch als Hausaufgabe mitgegeben, wann wird's auch so erstmals militärisch? Und da sind wir in den USA. Wir hatten das auch schon an dieser Stelle bei der Episode über die Zeppeline. Da war es so, dass im amerikanischen Bürgerkrieg, also 1861 bis 1865 war das Jahr, da gründete da die Unionsarmee, also die Nordstaaten, ihr eigenes Balloon Corps. Und da gab es einen Offizier, der ließ dann Fesselballone hochsteigen über den Fronten. Und er hat das gemacht, damit er dann feindliche Truppenbewegungen, ja, beobachten konnte. Jetzt nicht fotografisch, aber jemand hat mitgeschrieben und dann auch zum Teil direkt per Telegraph an die Generäle durchgegeben. Also das war eigentlich das erste Mal, dass Krieg ja in Echtzeit, in Anführungszeichen, gesehen wird. Und das, und dann bin ich fertig mit meiner Vorgeschichte, ist dann natürlich auch der Beginn einer, ja, militärischen Nutzung, die auch anderswo gemacht wird, also in Europa. Ist so, dass Paris belagert wird, 1870 von den Deutschen, also vom deutschen Kaiserreich. Und die Franzosen lassen dann Ballone hochsteigen, die einerseits beobachten, aber danach schon ein bisschen transportieren. Die bringen dann Post weg. Und gegen Ende des Jahrhunderts wird dann diese Luftüberwachung und auch, ja, Festhaltung dieses Blicks von oben auch dann wirklich erstmal größer eingesetzt, nämlich im Burenkrieg der Briten. Also in Südafrika, wo die Royal Engineers Ballone einsetzen in Afrika, da im Burenkrieg, um Artilleriestellungen zu beobachten und dann auch Karten zu fertigen. Also das ist vielleicht auch der Moment, wo der Blick von oben wirklich dann militärische Routine schon fast ist.
Du hast deine Hausaufgaben vorzüglich erledigt, Alan.
Ich danke.
Bin sehr beeindruckt und zufrieden mit deiner Leistung. Du hast das sehr schön dargelegt und wir sind dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich an einem Punkt, wo ein Shift einsetzt, also wo auch eine Art industrielle, fabrikmäßige, automatisierte Produktion dieser Luftbilder beginnt. Und der Punkt ist eben, dass das bis zu diesem Zeitpunkt rein technisch schon nicht wirklich möglich war. Und wir beginnen die Geschichte dieser mechanisierten Bildproduktion mit einer etwas skurrilen Episode, vielleicht einer bizarren Frühform von Drohnen, nämlich mit der Taubenfotografie von Julius Neubronner, einem Apotheker, der in Kronberg bei Frankfurt zu Hause war. Und dieser Neubronner hat 1903 damit begonnen, eine Brieftaubenpost zu nutzen. Sein Vater hat das schon getan. Er hat sich da Medikamente und Rezepte mit befreundeten Apothekern hin und her geschickt. Und als eine seiner Tauben dann verschwand für einen Monat und anschließend sicher zurückkehrte, hatte er die Idee, dass er sie ja mit leicht tragbaren Kameras ausstatten könne, um zu dokumentieren, wo diese Tiere durchfliegen würden. Und
brillant.
Brillant, absolut. Und Neubronner hat dann getüftelt und 1907 sein Verfahren und Vorrichtung zum Fotografieren von Geländeabschnitten aus der Vogelperspektive beim Kaiserlichen Patentamt eingereicht. Also er hat ein Patent angemeldet auf seine Taubenkamera. Und das Patentamt hat das zuerst abgelehnt, weil man glaubte, die Taube, die könne das Gewicht gar nicht tragen, und Neubrunner musste dann Beweisfotos vorlegen, dass die Tauben tatsächlich diese Bilder herstellen können. Und hat dann auch sein Patent erhalten im Dezember 1908.
Darf ich schnell einhaken? Also von dieser Annahme der Patentbehörden wäre ich jetzt auch ausgegangen. Ja. Hatte man dann wirklich vor über 120 Jahren schon Kameras, die so klein waren, dass man sie an eine Taube festmachen konnte?
Neubronner hat mit Aluminium gearbeitet, also mit besonders leichtem Material, und hat es tatsächlich geschafft, dass die Tiere die Kameras tragen konnten. Ja, genau. Und die Frage ist jetzt natürlich, was hat das mit industrialisierter Bildproduktion, vielleicht auch militärischer Luftaufklärung zu tun? Neubronners Tauben bzw. sein Patent haben dann auch schnell das militärische Interesse geweckt, und Neubronner selbst hat auch argumentiert, seine Tauben, die seien gegenüber Ballons oder auch Drachen wetterunabhängig, also während diese Ballons bei schlechtem Wetter kaum lenkbar seien, Raketen zu viel Pulver benötigen würden, um weite Entfernungen zurückzulegen, Luftschiffe, die müssten zu hoch fliegen, um nicht abgeschossen zu werden. Seine Tauben hingegen, die können quasi die Flugrichtung, die Geschwindigkeit bei jedem Wetter anpassen. Das heißt, die Tauben hätten da einen gewichtigen Vorteil, wenn es um die Aufklärung ging. Und sie würden auch tiefer fliegen, waren schwerer abzuschießen als Zeppeliner und so weiter. Und Neubronner baut dann schließlich fahrbare Taubenschläge mit einer integrierten Dunkelkammer, so dass die Tauben, wenn sie zurückkommen, quasi die Filme gleich in die Dunkelkammer liefern können und man die Bilder gleich vor Ort entwickeln kann. Und als dann der Erste Weltkrieg beginnt, 1914, stellt Neubronner all seine Kameras und sein ganzes tragbares Equipment für die militärischen Feldversuche zur Verfügung. Es wird dann auch genutzt, es gibt ja ganz passable Ergebnisse, aber letztlich wird Neubronners Taubenfotografie oder seine Idee der Taubenfotografie eingeholt von der rasanten Entwicklung auch in der Luftfahrt, die während dieses Ersten Weltkriegs ja auch stattfindet. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen in der Folge über die Zeppeline.
Genau.
Und 1918 dann teilt ihm das Militär mit, dass ja die Verwendung von Tauben für die Luftbildfotografie eigentlich keinen militärischen Wert mehr habe. Und damit ist die Taube raus aus der militärischen Luftaufklärung.
Schade.
Schade eigentlich, ja.
Ich hatte gehofft, wir reden noch mehr über Tauben. Meine Lieblingsfolge ist immer noch da, was der Delfin oder die Katze mit dem...
Ja,
mit dem
Acoustic Kitty. Ja.
Die Acoustic Kitty, genau, die Katze, die mit Lauschgeräten ausgestattet war.
Die Spionagekatze.
Machen wir vielleicht mal eine Bonusfolge, wo wir, wo wir einfach all das zusammentragen. Gut, aber vielleicht zurück zum Thema. Erster Weltkrieg, du hast gesagt, das markiert tatsächlich diesen Beginn der Industrialisierung, ja, des Luftbilds auch. Mhm. Und die Briten, die ja eben schon Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. in Südafrika, in ihren Kolonien da, schon mit diesen Ballonen auch Luftaufklärung betrieben, die haben dann auch sehr schnell das Potenzial der fotografischen Luftaufklärung erkannt und das auch zu intensivieren versucht. Und dieser Erste Weltkrieg, der war dann halt auch einfach die erste und die beste Gelegenheit bisher, um das auch für Intelligence, also für die Sammlung von nachrichtendienstlichen, aufklärerischen Informationen auch zu nutzen, als Werkzeug der Kriegsführung.
Genau.
Und diese Industrialisierung der Luftaufklärung, die ist auch eng verbunden mit einem Namen, Edward Steichen. Wer war dieser Mann?
Ja, Edward Steichen stammte ursprünglich aus Luxemburg, ist dann in die USA emigriert, war ein schon bei Kriegsbeginn berühmter viktorialistischer Fotograf und Künstler. Und Steichen hat sich dann 1917 freiwillig gemeldet, um den American Expeditionary Forces beizutreten, dort zu dienen, ist dann auch schnell aufgestiegen und wurde zum Chief of Air Photography ernannt. Und für die Geschichte der Luftbilder, auch der militärischen Luftaufklärung, ist Steichen wichtig, weil unter seinem Kommando produzierte diese Air Photography Abteilung während rund 18 Monaten über 1,3 Millionen Luftbildfotografien. Also das muss man sich mal vorstellen, das sind etwa 2400 Stück pro Tag. Und Steichen hat das natürlich nicht als Fotograf selbst erledigt, sondern er hat eben einen ganzen Trupp kommandiert, also etwa 1200 Männer, und hat die gesamte Fotoproduktion nach einer Art Fließbandprinzip organisiert. Also er hatte das Ziel, einen industriellen Bildoutput zu produzieren, um eben möglichst viel Informationen über Schlachtfelder, Truppenbewegungen und so weiter zu sammeln. Und wie Neubronner seine Taubenschläge entwickelt hatte, hat Steichen eigentlich diese Idee adaptiert. Er hat nämlich mobile Dunkelkammern genutzt, hat mobile, ja, Interpretationszentren genutzt, die direkt hinter der Front platziert waren, um eben möglichst schnell diese Luftbilder zu entwickeln, zu analysieren und dann die Informationen weiterzugeben an die Entscheidungsträger. Er hat auch ein Archiv aufgebaut, um Langzeitanalysen durchzuführen, Vergleichsstudien zu machen und um neue Mitarbeitende, neue Militärangehörige zu trainieren.
Und die Qualität dieser Bilder, die war brauchbar?
Die war brauchbar insofern, dass man eben ein gewisses Ausbildungsniveau erlangen musste. Also man muss sich das so vorstellen, Steichen hat speziell modifizierte Aufklärungsflugzeuge genutzt, also er hat die Flugzeuge nicht bewaffnen lassen, damit sie höher fliegen können, damit sie höhere Geschwindigkeiten erreichen können, er hat spezialisierte Kameras entwickelt, also Großformatkameras, damit man hohe Auflösungen erreichen konnte, er hat eine automatische Auslösung integriert, die in festgelegten Zeitintervallen immer wieder ein Bild macht, eine Vibrationsdämpfung eingebaut, damit man eben auch scharfe Bilder aus diesen bewegten Flugzeugen herstellen konnte, und hat zudem ganz große Filmmagazine mitführen lassen, damit man eben auf diesen langen Missionen auch genügend Bilder machen kann. Und die Piloten, die haben dann Anweisungen bekommen, sind über die Gebiete geflogen, mehrere Flüge pro Tag bei jedem Wetter, und diese Bilder, die wurden dann bei der Rückkehr sofort entwickelt, und dann, ganz zentral, kam es eben zur Interpretation durch die sogenannten Photo Interpreters. Und diese Photo Interpreters, die waren speziell geschult und die haben dann eigentlich die Bedeutung dieser Bilder, den Gehalt bestimmt. Also diese Interpreters, die haben ganz spezifisch nach Truppenkonzentrationen gesucht, nach Artilleriestellungen, Befestigungsanlagen, Nachschublinien, Eisenbahnbewegungen, Veränderungen im Gelände und so weiter. Und die haben sich in ihrer Aufgabe quasi eine Art professioneller Blick angeeignet. Also die waren trainiert darauf, in diesen Bildern bestimmte Muster zu erkennen. Und damit ist eigentlich auch so einer der wesentlichen Grundsteine gelegt für das, was man heute vielleicht Bildforensik nennen könnte. Also Während du und ich wahrscheinlich auf diesen Bildern nicht unbedingt immer das wesentliche Militärische erkennen würden, waren diese Photo-Interpreters spezifisch darauf geschult, eben die Muster zu erkennen, die eben zum Beispiel eine Artilleriestellung auf dem Bild hinterlässt. Und mit Steichen und seiner Fließband-Bildproduktion, seinen Photo-Interpreters, beginnt eigentlich auch eine Ära der Transparenz auf dem Schlachtfeld. Also es ist der Beginn der systematischen Überwachung großer Gebiete, es ist der Beginn von routinemäßigen, wiederholten Aufnahmen, damit man Veränderungen im Gelände erkennen kann. Es ist der Beginn, wo man anhand von Bildern präzise Zielkoordinaten auch für Artillerie generiert und so weiter. Also das ist ein ganz wesentlicher Moment für die Geschichte der Luftbildfotografie.
Okay, und dazu gäbe es jetzt noch viel zu sagen. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg dann, eine meiner Lieblingsepisoden aus dieser Zeit ist, als die Briten da, um die Nazis zu täuschen und sie im Ungewissen darüber zu lassen, von welchem Punkt aus man den D-Day, also die große Invasion Europas, starten würde, haben die Briten ja an verschiedenen Stellen, besonders in einer Gegend in Südostengland, haben sie ja diese gewaltigen Attrappen aufgebaut.
Genau.
Die, wenn die Nazis sie überflogen mit ihren Aufklärungsflugzeugen, im Glauben ließen, aha, okay, da sammelt sich eine große Invasionsarmee, waren aber alles Attrappen. Auch eine Folge dieser Transparenz.
Genau.
Ja. Aber diesen Konflikt, den lassen wir jetzt mal fürs Erste und machen einen kleinen Zeitsprung in den Kalten Krieg. Und da gibt's eine Episode, vielleicht eine der wichtigsten Episoden überhaupt des Kalten Kriegs, die Kuba-Krise, wo Luftbilder ebenfalls eine entscheidende Rolle spielten. Und um zu verstehen, warum, muss man ganz schnell ein paar Jahre zurückgehen, in die 50er Jahre. Da war es so, dass sich die beiden Supermächte, die USA und die Sowjetunion, gegenüberstanden. Die USA hatten bereits dieses große Arsenal an Atombomben und auch ein weltweites Netz an Stützpunkten. Die Sowjetunion dagegen um diese Zeit ist zwar eine große Landmacht, aber militärisch im Nachteil. Und um diesen Nachteil auszugleichen, beginnt dann eben dieser Kampf um Reichweite eigentlich. Ein Wettlauf um Raketen, Abschussrampen und ja auch Stützpunkte. Und wir haben dann die Situation, dass mit der 50er Jahre die NATO entsteht auf der einen Seite, der Warschau-Pakt auf der anderen Seite. Und die USA nützen dieses Bündnis, um Atomraketen in Westeuropa und in der Türkei zu stationieren. Also nur wenige Flugminuten von Moskau entfernt. Große Bedrohung, klar. Und dann denken sich die Sowjets, gut, wie können wir etwas Ähnliches machen vor der amerikanischen Haustür? Und als dann 1959 in Kuba Fidel Castro an die Macht kommt und sich Moskau annähert, da haben die Sowjets plötzlich diese Gelegenheit und glauben sich jetzt die Balance dadurch sichern zu können, dass sie Raketen in der Nähe des amerikanischen Kontinents stationieren oder beziehungsweise auf dem Kontinent. Kuba ist ja Teil des amerikanischen Kontinents. Und das ist jetzt der Beginn der Kuba-Krise. Und jetzt musst du uns erklären, wie denn jetzt die Luftbilder da reinkommen.
Ja, die Luftbilder oder auch die Luftaufklärung, die spielte eine zentrale Rolle für diese Krise, auch für die Eskalation dieser Krise, weil im Juli 1962 Nikita Khrushchev, also der sowjetische Premier, und Fidel Castro, der kubanische Premier, eine geheime Vereinbarung getroffen haben, dass man eben auf Kuba diese Raketen stationieren würde. Man hat dann mit dem Bau begonnen von Startrampen, von Startanlagen für diese Raketen. Und Kennedy, der amerikanische Präsident, hat dann auch im September 1962 schon öffentlich gewarnt davor, dass man Offensivwaffen in Kuba stationieren würde. Und es gibt dann so einen entscheidenden Aufklärungsflug am 14. Oktober 1962. Es ist ein Sonntagmorgen und Richard Heise, der Major in seinem U-2-Flugzeug, der startet die Überquerung Kubas, fliegt von Süden nach Norden, etwa 60 Meilen westlich von Havanna, überquert Kuba in etwa 6 Minuten, fliegt auf sagenhaften 18.000 Metern Flughöhe und stellt eigentlich in diesen 6 Minuten fast 1.000 Bilder her. 928 Stück sind es, um genau zu sein. Und diese Bilder, die decken etwa einen Landstreifen ab von 120 Kilometern. Und man muss sich das mal vorstellen, diese Bilder, aufgenommen aus 18.000 Meter, die hatten eine Auflösung, also die besten Aufnahmen davon, von etwa 1 Meter. Und das ist in dieser Zeit eine nie dagewesene Bildqualität. Klar. Und als Richard Heise dann zurückkehrt, werden die Aufnahmen sofort entwickelt, es werden Duplikate erstellt, die treffen dann am nächsten Tag im National Photographic Interpretation Center, dem NPIC, ein. Und innerhalb weniger Stunden, also bis um 4 Uhr am Nachmittag, waren sich die Fotointerpreten in diesem NPIC sicher, dass sie auf diesen Bildern Boden-Boden-Raketen identifiziert hatten. Und der Direktor des NPIC, Arthur Landl, der informiert dann die CIA, das Hauptquartier, und es steht dann eigentlich fest, dass diese Luftaufnahmen Beweis genug seien, dass die Sowjetunion, die Sowjets Atomraketen auf Kuba stationiert hatten, also vor der Haustür der USA. Also was man verhindern wollte, was man auch öffentlich als Warnung in den Raum gestellt hatte, man solle das auf keinen Fall tun, war eingetreten und dieser Aufklärungsflug hatte das eigentlich aufgedeckt.
Du hast gesagt, die Auflösung war für die damalige Zeit sehr, sehr gut. Aber trotzdem, Bilder, die aus 18 Kilometern Höhe aufgenommen werden, wie erkennt man da Raketen drauf? Also wie machen das diese Fotointerpreten, diese Spezialisten, dieses NPIC?
Ja, jetzt kommt meine Lieblingsstelle in dieser Podcast-Folge. Die Interpreten, die nutzen einen Komparator, einen sogenannten Komparator. Das ist ein Präzisionsmessgerät, das es ermöglicht, Längenverhältnisse auf den Bildern genau zu bestimmen. Also man arbeitet da quasi auf einer mikroskopischen Ebene mit Referenzpunkten, misst Distanzen zwischen verschiedenen Punkten und frag mich bitte nicht nach Details. Also ich habe versucht, das zu plausibel zu erklären und mein Mathematiktrauma aus längst vergessenen Tagen ist dabei wieder hochgekommen. Jedenfalls, dieser Komparator, der arbeitet auf einer Genauigkeit von einem Mikrometer. Also das sind 0,001 Millimeter. Als Vergleich, ein menschliches Haar hat etwa eine Breite von 50 bis 70 Mikrometern. Also das ist unglaublich präzise. Und wenn man den Maßstab einer Aufnahme kennt, kann man dann anhand dieser Längenverhältnisse hochrechnen. Also man kann Distanzen auf einem Bild in die tatsächliche Größe in der Realität hochrechnen.
Okay.
Man kann feststellen, wie groß ist etwas tatsächlich, und das hat es erlaubt, Vergleiche anzustellen. Also diese Interpreten, die haben dann begonnen, die fotografierten Raketenstrukturen mit bekannten Raketenmodellen der Sowjets zu vergleichen. Also man wusste, die Sowjets verfügen über diverse Raketenmodelle und die sind so und so lang, und man hat dann verglichen, trifft das, was wir fotografiert haben, auf eines dieser Modelle zu. Und anhand dessen konnte man dann relativ präzise und genau sagen, um welche Raketenmodelle es sich handelt, was da auf Kuba genau stationiert war. Und das war dann ein ziemlich schlagkräftiger Beweis.
Also extrem detektivische Arbeit, die diese Menschen in diesem Center da leisten, eindrücklich. Die USA haben ja dann eben dank dieser Arbeit die Beweise dafür, dass da Raketen sind. Und was danach passiert, ist ja in die Geschichte auch des Kalten Kriegs eingegangen. Hat überhaupt vielleicht diese Kuba-Krise richtig ins Bewusstsein einer Weltöffentlichkeit gebracht und zeigt auch gut, wie diese industrielle Bildproduktion und die Inszenierung, die man damit macht, wie das einherging. Beschreib uns schnell diese Szene, die wirklich in die Geschichte eingegangen ist.
Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir zu dieser Szene kommen. Ein Tag, nachdem die Interpreten sicher waren, was da passiert war, also am 16. Oktober, dann am Dienstag, wird Kennedy informiert. Es kommt zu Beratungen, es finden weitere Überflüge statt, um das zu verifizieren. Und eine Woche später, dann am 22. Oktober, hält Kennedy auch seine sehr berühmt gewordene Fernsehansprache, wo er die amerikanische Öffentlichkeit darüber informiert, dass die Sowjetunion Nuklearraketen in Kuba stationiert habe. Also da bereits ein erster öffentlicher Aufschrei. Und einen Tag später, einen Tag danach, am Dienstag, den 23. Oktober, kommt es dann zum Showdown in einer Sitzung der Vereinten Nationen vor der UNO. Und das wird im Fernsehen übertragen und es kommt da zur Konfrontation. Und dieser Moment ist in die Geschichte eingegangen, weil die beiden Kontrahenten, die sich gegenüberstanden, ja, das ist Hollywood-Material. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Adlai Stevenson, war eine eher gemäßigte Stimme in Kennedys Lager, unglaublich eloquent, intellektuell, brillant, hat er auch zweimal versucht, Präsident zu werden, ist aber nicht gewählt worden. Und auf der Gegenseite der sowjetische Botschafter bei der UN, Valerian Sorin. Und Sorin, das war so ein langjähriger Diplomat, sehr erfahren in verbalen Auseinandersetzungen. Und diese beiden haben sich dann einen legendären Schlagabtausch geliefert. Stevenson hat Sorin in dieser UN-Sitzung zur Rede gestellt, hat eine klare Antwort gefordert, ob Raketen in Kuba stationiert sind. Kann man übrigens auch auf YouTube einsehen. Also diese ganze Diskussion oder Rede von Stevenson, die kann man nachschauen, wenn man das möchte. Und Stevenson hat dann an Sorin adressiert gesagt, leugnen Sie, Botschafter Sorin, dass die UdSSR mittel- und weitreichende Raketen und Standorte in Kuba installiert hat. Ja oder nein? Warten Sie nicht auf die Übersetzung. Ja oder nein?
Mhm.
Und Sorin, ein bisschen perplex, sagt dann, ich bin nicht in einem amerikanischen Gerichtssaal hier. Ich sehe mich nicht verpflichtet, auf eine Frage zu antworten, die im Stil eines Staatsanwalts gestellt wird. Und Stevenson entgegnet dann, Sie stehen vor dem Gericht der Weltöffentlichkeit. Sie haben verneint, dass die Raketen existieren. Ich bin bereit, auf meine Antwort zu warten, bis die Hölle zufriert. Und ich bin auch bereit, Ihnen die Beweise zu präsentieren. Also, der geht aufs Ganze und zeigt ihm dann völlig unerwartet diese Luftbilder. Also er lässt die Luftbilder in den Saal bringen, zeigt die Nahaufnahmen der Raketenstandorte, Vergleichsbilder mit den bekannten sowjetischen SS-4-Raketen, die Übersichtsaufnahmen der Abschussanlagen, auch Zeitreihen, die den Baufortschritt dokumentieren. Und du hast ja vorhin gefragt schon bei den Bildern aus dem Ersten Weltkrieg, kann man diese Bilder lesen? Und
genau.
Der Unterschied ist jetzt natürlich, diese Bilder sind sehr viel hochaufgelöster und um wirklich keine Zweifel zu lassen, sind sie auch mit Beschriftungen versehen. Also es gibt Bildlegenden, es gibt Pfeile, Markierungen, die auf die Raketen weisen, die sagen, das ist die Abschussrampe, das ist die Rakete und so weiter. Also da wird visuell auch eine Beweislast hergestellt. Und Stevenson hat wirklich regelrecht eine Inszenierung daraus gemacht. Also er hat diese großformatigen Luftbilder auf Staffeleien präsentiert, hat einen Zeigstock genutzt, also wie ein Lehrer an der Tafel, der da die Fakten präsentiert. Und das alles vor laufenden Kameras, vor den Fotografen. Und die Bilder, die waren so groß vergrößert worden, dass sie wirklich auch aus der Ferne im ganzen Saal sichtbar waren. Und das hat so eine Atmosphäre von Unbestreitbarkeit geschaffen. Also es blieb auch keine Zeit für eine kritische Prüfung. Stevenson hat das alles so mit dieser technischen Autorität auch der politischen Dringlichkeit präsentiert. Und Sorin, ein bisschen irrig, der blieb bei seiner Weigerung. Also er hat die Präsenz der Raketen nicht zugegeben, wurde aber natürlich faktisch durch diese Luftbilder bloßgestellt vor aller Welt. Und damit natürlich auch die UdSSR.
Genau. Wir haben es gesagt, wirklich einer der Schlüsselmomente auch des Kalten Kriegs. Wenn man jetzt sich die öffentlichkeitswirksamen Duelle anschaut, sehr spannend. Und Millionen von Menschen sahen diese Konfrontation ja auch live. Und das war dann natürlich eine Machtdemonstration der USA. Sie zeigten nicht nur ihre technologische Überlegenheit, also die Fähigkeit, aus dieser großen Höhe präzise Aufnahmen zu machen und danach zu interpretieren und darzustellen, sondern sie schufen auch im öffentlichen Bewusstsein, zumindest in weiten Teilen, eine gewisse moralische Gewichtung zugunsten der USA. Das gab natürlich ein Momentum. Und ja, ohne das jetzt zu lange zu machen, die Krise endete dann ja auch am 28. Oktober, als die Sowjetunion zustimmte, die Raketen aus Kuba abzuziehen. Damit würde ich sagen, haben wir schon sehr viel gelernt über auch die Verwendung von Bildern, von Luftbildern in diesem Kontext. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und danach schauen wir uns an, wie Luftbilder auch als Beweise für die schlimmsten Kriegsverbrechen eingesetzt wurden. Bleibt dran, bis gleich. Und da sind wir wieder bei Überall Geschichte mit dieser Folge über Luftbilder und ihre Verwendung. Wir waren stehen geblieben in der Kuba-Krise und wir sind auch jetzt immer noch im Kalten Krieg. In den späten 1970er Jahren, aber jetzt geht es um was völlig anderes, ein anderes Setting. Es geht nicht um eine aktuelle Weltkrise, die damals anhand von Luftbildern verhandelt wird, sondern um die historische Beweiskraft von Luftbildern. Und zwar geht es um den Fall der CIA-Bildanalysten Dino Brugioni und Robert Poirier. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber wir müssen ja nicht den Amerikanern nach dem Mund reden, wenn sie französische Namen verballhornen. Anyway, wer waren Brugioni und Poirier und warum sind sie für unsere Geschichte der Luftbilder so wichtig?
Ja, du hast es gesagt, das waren CIA-Bildanalysten und vor allem zu Brugioni vielleicht noch zwei, drei Worte mehr. Der trat schon 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er Luftwaffenpilot war, der CIA bei, ist dann ab 1955 als leitender Angestellter beim National Photographic Interpretation Center, also bei diesem NPIC, und interpretiert da Satellitenfotografien, Luftfotografien, also eben auch jene Bilder, die zum Beispiel in der Kuba-Krise diese Eskalation bedingt haben. Und Brugioni galt eigentlich jahrzehntelang bis zu seinem Tod als weltweit führender Luftbildanalytiker. Und Brugioni hat sich in den 1970er Jahren hat da angefangen, sich zu fragen, welche Fotografien die CIA eigentlich möglicherweise von Auschwitz haben könnte, weil natürlich im Weltkrieg mehrere Aufklärungsflüge stattgefunden haben und Brugioni hat sich gefragt, was man auf diesen Bildern vielleicht sehen würde, was man da sichtbar machen könnte, was man da zeigen könnte. Und er hat dann später behauptet, sein Interesse am Thema sei durch die Fernsehminiserie Holocaust geweckt worden, also dieses fiktive Drama über die Familie Weiss, die den Holocaust als Thema auch flächendeckend erstmals ins öffentliche Bewusstsein geholt hatte. Wir haben da ja auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Heute ist die Folge mit den vielleicht meisten Referenzen zu anderen Podcast-Folgen, die wir bereits gemacht haben. Ich habe auch gelesen, dass sein Interesse vielleicht auch mit dem Aufstieg des Holocaust-Revisionismus zu tun hatte, der in den späten 70er Jahren auch beginnt. Jedenfalls beginnt er zu recherchieren und hat dann 1979 zusammen mit seinem Kollegen Poirier einen Bericht veröffentlicht über fotografische Luftaufnahmen von Auschwitz.
Und diese Luftaufnahmen, das waren CIA-Bilder? Oder wer hatte diese Bilder gemacht?
Ja, die Aufnahmen, die stammten aus dem Jahr 1944 und es gab schon am 4. April gab es einen ersten Überflug über das Gelände des Lagers Auschwitz und die erste relevante Aufnahme, die entstand am 31. Mai, aufgenommen durch das 60. Photo Reconnaissance Squadron der südafrikanischen Luftwaffe. Und dieses Squadron, diese Fliegerstaffel, die hatte von Süditalien aus Aufklärungsflüge betrieben für die Alliierten und gesucht hat man eigentlich die Buna-Werke auf dem Gelände des von der IG Farben betriebenen Lagers bei Monowitz, also Auschwitz 3, der Lagerkomplex 3 von Auschwitz. Und diese Fliegerstaffel hat da eigentlich nach Fabriken gesucht, nach Kriegsproduktionsanlagen, die man dann später bombardieren könnte. Und ein Nebenprodukt dieses Überflugs war eben, dass es Übersichtsaufnahmen von den Lagern Auschwitz I und Auschwitz II Birkenau gegeben hat. Also diese Lager wurden mitfotografiert. Und wichtig vielleicht auch noch, es war quasi das richtige Timing. Also im Mai 1944 war der Höhepunkt der Deportation der ungarischen Juden nach Auschwitz. Und damit hat man natürlich einen historischen Moment fotografiert, ohne es zu merken. Und es folgten dann weitere Überflüge. Und bis zum Zeitpunkt, als die Sowjetarmee am 27. Januar 1945 Auschwitz erreicht hatte, wurde dieser Vernichtungslagerkomplex Auschwitz-Birkenau mindestens 30 Mal aus der Luft fotografiert.
Ein Jahr eigentlich, bevor der Krieg zu Ende war, hatte man schon die Bilder, die zeigten, was da lief, was die Nazis da verbrachen. Woher hatte er denn diese Bilder genau? Also anders gefragt, eben, wir sind jetzt 30 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das waren zeithistorisch offensichtlich extrem relevante Dokumente. Warum waren diese Bilder nicht längst bekannt? Also warum muss das irgendein CIA-Fotoanalyst zuerst irgendwo ausgraben?
Ja, weil die Fotos eben irgendwo in den Archiven lagen. Also die waren zwar vorhanden, aber katalogisiert als IG-Farben, Buna-Werke. Also die waren nicht klassifiziert als Auschwitz oder als Vernichtungslager. Also die waren zwar frei zugänglich, aber man hat sie nicht beachtet. Niemand hat nach...
Falsch abgelegt.
Ja, falsch abgelegt, vielleicht nicht mit dem Schlagwort abgelegt, das man naheliegenderweise heute vermuten würde. Und es hat schlicht niemand danach gesucht. Es gab in dieser Zeit in den USA auch nicht irgendwie eine Art institutionelle Verantwortung für eine Holocaust-Dokumentation. Und der Fokus dieser Luftaufklärungsmissionen, der lag natürlich klar auf militärischen Zielen. Also keiner hat diese Verbindung gemacht zwischen Holocaust und Luftbildarchiven. Und man wusste schlicht nicht, dass diese Bilder existierten und hat sie ins Archiv verbannt.
Also der Brugioni, der sucht und findet diese Luftaufnahmen aus dem Jahr 1944 von Auschwitz. Was macht er jetzt damit? Wie macht er daraus historische Beweise?
Ja, Brugioni und Poirier, die fertigen zuerst neue Abzüge an der Negative und sie nutzen da zum einen Vergrößerungstechniken, also sie stellen massive Vergrößerungen von Bildausschnitten her, nutzen auch so multiple Vergrößerungsstufen, also sie kreieren so eine Art Zoom-in-Effekt, wo man nachverfolgen kann, wie das in immer größerer Vergrößerung aussieht, vergleichen dann auch verschiedene Aufnahmen desselben Bereichs in einer zeitlichen Abfolge, also wie bei Kuba. Man versucht, über die Zeit hinweg Veränderungen im Raum fotografisch festzustellen. Und sie nutzen auch eine spezielle bildforensische Methode, das Density Slicing. Und Density Slicing, das ist eine digitale Bildbearbeitungstechnik. Wieder ein Podcast-Hinweis, wir haben ja mal über die Geschichte der Digitalfotografie gesprochen. Das ist etwas, das in dieser Zeit neu aufkommt. Und es bedeutet im Wesentlichen, dass man den Kontrast eines Bildes verstärkt. Und damit auch die Wahrnehmbarkeit für das menschliche Auge erhöht. Also man versucht, über die Sichtbarmachung von subtilen Unterschieden in der Bilddichte, also durch das, dass man die Kontraste in der Bilddichte erhöht, Details hervorzuholen. Also diese Kontrastierung erhöht quasi die Sichtbarkeit von Details, die man auf den Originalabzügen eigentlich kaum sehen konnte. Im Wesentlichen manipulieren Brugioni und Poirier diese Fotografien und erst die Bearbeitung, erst diese Technologien des Vergrößerens, des Kontrastierens machen sie zu historischen Beweisen. Also erst diese Bearbeitung bringt eigentlich diese Schrecken, den Horror des Holocaust ans Licht.
Interessant, weil wir ja landläufig mit Bildmanipulation eher jetzt irgendwelche Fake News verbinden. Hier ist genau das Gegenteil der Fall.
Genau.
Okay, interessant, zeigt auch, wie wir mit Begriffen sorgfältig umgehen müssen. Was fanden denn die Analytiker genau auf diesen Luftaufnahmen? Also warum hatten die auch so einen großen Impact? Was ist das Besondere daran?
Ja, Brugioni und Poirier schaffen es, die Strukturen von Auschwitz zu identifizieren. Also sie können die Umzäunung des Stammlagers Auschwitz I identifizieren, die Wachtürme, Verwaltungsgebäude, die Blockstrukturen des Lagers. Und sie identifizieren in Auschwitz-Birkenau die Krematorien 2 bis 5 mit den Gaskammern. Sie weisen die Schornsteine nach. Auf einigen Bildern sind sogar Rauchfahnen sichtbar. Sie finden die Eisenbahnlinien ins Lager, die Rampe, wo selektiert wurde. Auf einigen Fotos sind die Züge sichtbar mit den Deportierten. Sie können sogar nachweisen, dass auf den Dächern der Krematorien die Zyklon B-Öffnungen platziert waren, also die Einwurfschächte für das Gas, die quasi sichtbar wurden auf diesen Luftaufnahmen. Und die Luftbilder liefern erstmals auch Bilder der Menschen, die in den Güterwagen nach Auschwitz deportiert worden waren. Mhm. Also man sieht Menschengruppen auf der Rampe, Warteschlangen bei der sogenannten Selektion, man sieht die Kolonnen auf dem Weg zum Krematorium, man sieht Verbrennungsgruben, in denen offen Leichen verbrannt wurden. Also diese Luftbilder dokumentieren und beweisen eigentlich diesen Horror des Holocausts. Und was Brugioni und Poirier dann auch machen, und das macht das Ganze so wertvoll, sie haben diese Luftbildbeweise nicht einfach für sich stehen lassen, sondern sie haben sie mit anderen Quellen abgeglichen. Also sie haben ihre Erkenntnisse aus den Bildern mit Zeugenaussagen von Überlebenden abgestimmt, mit SS-Dokumenten über den Lagerbau, die Pläne der Krematorien konsultiert, Fotografien von SS-Leuten aus dem sogenannten Auschwitz-Album analysiert, sie haben die Nachkriegsprozessakten studiert und so weiter. Also sie haben ihre Luftbildaufnahmen, ihre Findings, wenn man so will, mit einer historischen Methode eingebettet und haben damit auch den Gehalt, die Bedeutung, die Aussagekraft dieser Luftbildfotografien als Quellen massiv bestätigt und erhöht.
Und 1979 gibt es dann ja diesen Artikel, den Sie gemeinsam schreiben, veröffentlichen. Das ist ja der Moment, wo es dann erst auch wirklich öffentlich bekannt wird. Wie war damals der Impact dieses Artikels?
Ja, es gibt eine enorme Medienresonanz. Es wird international berichtet. Es kommt auch so dieses Narrativ, der Beweis aus der Luft, das immer wieder ins Spiel gebracht wird. Und es kommt dann auch dazu, dass in Yad Vashem, also dieser Holocaust-Gedenk- und Dokumentationsstelle in Israel, Kopien von einigen dieser Fotografien archiviert werden. US-Präsident Carter besucht dann im selben Jahr Israel und bringt Kopien der Originalfilmrollen mit. Also diese Bilder kommen quasi auf der höchsten politischen Ebene an. Man anerkennt auch die Bedeutung dieser Luftbilder, integriert sie in eine staatliche Erinnerungspolitik. Und was aber auch passiert, und das finde ich einen sehr spannenden Punkt, es beginnt eine Diskussion über militärische Verantwortung. Also Brugioni vor allem, der erhält dann zahlreiche Briefe und führt eigentlich laufend Diskussionen über die Debatte, ob die Alliierten Auschwitz bombardieren hätten sollen. Ja, also die Frage, hätte man diese Vernichtungsanlagen zerstören sollen? Hätte man hunderttausende Menschen vor dem Tod in den Gaskammern gerettet damit? Also hätte man ein moralisches Signal auch senden sollen? Und demgegenüber standen natürlich Argumente wie technische Schwierigkeit aufgrund der Präzision bei Bombenabwürfen, das Risiko für die Häftlinge, vielleicht auch die Frage der Priorisierung. Man wollte den Krieg schnellstmöglich beenden. Die Lager waren dafür nicht unbedingt ein prioritäres Ziel. Man wusste ja auch aus anderen Quellen, zum Beispiel den Wirpa-Bericht, dass diese Lager existieren. Aber die hatten schlicht keine Priorität in der militärischen Logik. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Man konnte diese Bilder schlicht nicht so interpretieren, wie man das 30 Jahre später konnte. Also den Fotointerpreten im Zweiten Weltkrieg, denen fehlte eigentlich der Kontext. Also die waren professionell blind, wenn man so will. Die waren darauf trainiert, bestimmte Dinge zu sehen, Fabriken, Eisenbahnlinien, militärische Anlagen. Die suchten nicht nach Spuren von Vernichtungslagern. Da gab es auch gar keine Anweisungen dazu. Und ich finde, das ist ein eindrücklicher Beleg auch dafür, dass die Augen eben das sehen und sehen wollen, was man sucht. Also das gibt da schon einen Zusammenhang.
Ja, und in dem Sinn verstehe ich jetzt auch, warum du zusammengezuckt bist, als ich vorhin gesagt habe, die Bilder waren falsch abgelegt. Die waren in dem Sinn nicht falsch abgelegt, da war einfach eine Blindheit, eine professionelle da. Es gab gar nicht das Verständnis dafür. Sehr interessant und das zeigt sehr eindrücklich, du hast schon gesagt, die Bilder für sich, die sagen in dem Sinn noch nicht so viel, sie bleiben stumm, wenn sie nicht interpretiert werden. Technologie alleine reicht auch nicht. Sie schafft keine Evidenz an sich. Es braucht Wissen, Kontext, einen auch institutionellen Rahmen, damit aus so einem Luftbild ein Beweis wird. Das ist sehr eindrücklich. Und ja, damit sind wir eigentlich schon am letzten Fall, der nächste und der letzte Fall, den wir heute anschauen. Und ich glaube, auch der reiht sich gut ein und ich bin ziemlich sicher, an den erinnern sich wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv. Das ist der Irakkrieg 2003. Wir haben da ja die Situation, oder nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die USA, da beginnt ja dieser US-Krieg gegen den Terror, zuerst in Afghanistan und dann wird auch Saddam Husseins Irak da Gegenstand, Achse des Bösen, wie es damals George W. Bush nennt. Es gibt auch in den USA eine starke, vor allem in republikanischen Kreisen, Strömung, die Neokonservativen, die dann auch noch mit Demokratie-Argumenten quasi nach einem Feldzug gegen Saddams Irak rufen, die sagen, wir müssen jetzt diese Diktatur stürzen, dann kommt die Demokratie in den Nahen Osten und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt über den Beginn der industriellen Herstellung auch von Luftbildern gesprochen und zwei Fälle angeschaut, in denen Luftbilderbeweise wichtig waren. Jetzt sind wir in diesem Irakkrieg. Wie sieht es denn da aus? Welche Rolle spielen die Luftbilder da?
Ja, natürlich spielen sie auch hier eine zentrale Rolle, sonst würden wir natürlich nicht darüber sprechen. Und die Bilder, die Luftbilder, die dienten nicht so sehr dem Krieg, sondern eher der Begründung des Krieges. Also du hast das jetzt auch schön angedeutet, es gab diese Strömung, die für den Irakkrieg oder für einen Einmarsch in den Irak war. Es gab auch eine öffentliche Kampagne mit Behauptungen über ein Atomprogramm im Irak, so im Herbst 2002. Und es gibt da auch diverse berühmt gewordene Aussagen, zum Beispiel Condoleezza Rice, die damalige nationale Sicherheitsberaterin, die hat gesagt, we don't want the smoking gun to be a mushroom cloud. Also so in Anspielung auf ein mögliches Atomprogramm des Irak. Und als George W. Bush den damaligen CIA-Direktor George Tenet fragte, wie stark denn die Beweise tatsächlich seien, da sagte Tenet, it's a slam dunk case. Also es ist ein todsicherer Fall. Und es kommt dann im November 2002 zu einem Beschluss im UN-Sicherheitsrat, einstimmig, man stelle sich das heute vor,
undenkbar,
die Resolution 1441, die besagte, dass der Irak umfassend über seine Waffenprogramme berichten müsse, dass er uneingeschränkten Zugang für die Waffeninspekteure gewährleisten müsse und dass er bei Nichteinhaltung mit ernsten Konsequenzen rechnen müsse. Und dann gehen die UN-Waffeninspekteure zurück in den Irak unter Leitung von Hans Blix und Mohamed El-Baradei von der Internationalen Atomenergiebehörde und führen ihre Inspektionen durch. Im Dezember 2002 legt der Irak dann auch einen 12.000-seitigen Bericht vor über seine Waffenprogramme. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat, aber schließlich gehen Blix und El-Baradei vor den UN-Sicherheitsrat Ende Januar 2003 und sie sagen, wir haben keine Beweise gefunden für ein aktives Programm für Massenvernichtungswaffen. Aber ja, der Irak, der kooperiere nicht vollständig, es braucht mehr Zeit für die Inspektionen. Und wie in der Kuba-Krise, sehr ähnlich, und das fand ich sehr interessant immer, kommt es zu einer Art Showdown im UN-Sicherheitsrat. Also es kommt zu einer Präsentation durch Colin Powell am 5. Februar 2003 und Powell zeigt dann vermeintlich diese Luftbildbeweise, the smoking gun, also das, was unzweifelhaft zeigen soll, dass der Irak eben Massenvernichtungswaffenprogramme betreibt. Und ja, damit ist dann auch der Einmarsch in den Irak legitimiert.
Ja, und Powell, der spielt da natürlich eine unrühmliche Rolle, an die sich auch heute, glaube ich, noch viele erinnern. Powell war damals Außenminister in der Bush-Regierung, genoss hohes Ansehen, nicht nur in der Regierung, sondern auch darüber hinaus, war hoher Offizier gewesen im Zweiten Golfkrieg. Und ja, er eben ging dann in den Sicherheitsrat und hielt dann diese Rede, die, ja, du hast in deinen Notizen geschrieben, eine der größten Scams aller Zeiten. Finde ich sehr, ja, ist auf den Punkt. Was er konkret gemacht hat, er hat etwa, glaube ich, 75 Minuten lang vor den anderen Vertretern der Sicherheitsvetomächte hatte da der versammelten Weltpresse auch und allen Diplomaten diese angeblichen Beweise ja präsentiert, genau, inklusive Luftbilder. Genau. Und jetzt muss ich uns noch mal kurz sagen, wie das vor sich ging. Wie wurden diese Luftbilder von Saddam Husseins Irak hier zu Beweisen gemacht, in Anführungszeichen?
Ja, Paul hatte schon im Vorfeld eigentlich Bedenken angemeldet, dass die ganze Sache ein bisschen zu shaky sei, wurde auch gewarnt vom Bureau of Intelligence Research, die da diverse Stellen seiner Rede mit weak markiert hatte. Und er hält dann trotzdem diese Rede und hinter ihm saß direkt CIA-Direktor George Tenet, also so als sichtbares Signal, auch der CIA steht hinter diesen Aussagen und diese Beweise, die sind wasserdicht. Und Powell beginnt dann seine Präsentation, hält seine Präsentation mit dem Titel Iraq Failing to Disarm und zeigt da auf Bildschirmen diese Luftbilder und sagt dann begleitend dazu, jede Aussage, die ich heute mache, wird durch solide Quellen gestützt. Was wir ihnen geben, sind Fakten und Schlussfolgerungen. Also so dieses Narrativ auch, was wir hier darlegen, das ist felsenfest gesichert. Und er zeigt dann als erstes eine Luftansicht eines Munitionsdepots nördlich von Bagdad mit angeblichen Dekontaminationslastwagen, die zeigen sollen, wie die Irakis aufgeräumt haben, bevor eben die Inspektoren gekommen seien. Darum hätten die Inspektoren auch nichts gefunden. Zeigt dann ein zweites Bild ohne den Lastwagen, also quasi ein Bild, jetzt ist alles weggeschafft und gereinigt worden. Also auch spannend, mit ähnlichen Methoden wie in der Kuba-Krise oder auch bei dieser Auschwitz-Luftbildanalyse. Man versucht mit Zeitreihen zu zeigen, wie sich Dinge verändert haben und man habe das fotografisch dokumentiert. Und wie auch bei der Kuba-Krise und übrigens bei diesen Auschwitz-Bildern auch, werden die Bilder mit Legenden, Beschriftungen versehen, mit Pfeilen, die eben anzeigen, um was es sich jeweils handle auf den Bildern. Und die Sache ist, diese Bilder, die sind nicht fake, das sind keine gefälschten Bilder, aber ja, die Interpretation des Ganzen, dass da eben die Irakis aufgeräumt haben sollen und ihre Beweise weggeschafft haben sollen, die ist natürlich schon eher etwas, ja, speziell. Es werden dann weitere Bilder gezeigt von einer angeblich erhöhten Fahrzeugaktivität bei einem ballistischen Raketenstartdepot, die eben belegen soll, dass da ein Raketenprogramm stattfindet und ausgebaut wird und so weiter. Also man versucht eigentlich mit den gleichen Mitteln wie damals in der Kuba-Krise zu agieren, mit dem Unterschied, dass eben die Interpretation der Bilder ja ein bisschen tendenziös ist.
Und dann gab es ja auch noch einen dramatischen Höhepunkt, an den ich mich gar nicht erinnere, ehrlich gesagt. Als Powell als Beweis ein kleines Fläschchen hochhielt mit blauer Kappe und behauptete, ja, das sei jetzt der Beweis, dass der Irak Massenvernichtungswaffen produziere. Über dieses Material im Fläschchen habe Saddam Hussein nie Rechenschaft abgelegt. Also da waren ja offenbar nicht nur die Luftbilder im Spiel, sondern sogar noch andere Dinge.
Ja, Powell hat natürlich zusätzlich zu diesen Luftbildern weitere Beweise präsentiert, also Informationen von angeblichen Informanten, irakischen Überläufern. Er hat auch abgehörte Telefongespräche präsentiert, wobei zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst schon im Vorfeld gewarnt hatte, dass diese Quellen nicht zuverlässig seien. Und ja, das Problem ist ein bisschen, dass es eben wie bei der Kuba-Krise eine große Inszenierung war. Man muss da natürlich auch eine gewisse Show bringen, um diese Beweise überzeugend darzulegen. Und das hat natürlich dann auch ein bisschen die kritische Prüfung überlagert oder sollte das auch überlagern. Und es kam dann auch nicht wirklich zu euphorischen Unterstützungsbekundungen für die USA, sondern die Reaktionen waren eher verhalten. Also der französische Außenminister Dominique de Villepin hat gesagt, es brauche weitere Inspektionen. Auch die Russen haben ähnlich reagiert. Es ist eigentlich nur Jack Straw, also der Abgesandte von Großbritannien, der ja unverbrüchlich zur USA steht. Es gibt keinen Konsens in diesem Sicherheitsrat. Und es kristallisiert sich dann das raus, was dann später als die Koalition der Willigen in den Irak einmarschiert. Und diese Koalition der Willigen, die steht dann eben auch gegen dieses sogenannte alte Europa, Frankreich, Deutschland, die sich eben diesen angeblich erdrückenden Beweisen nicht gebeugt haben. Du magst dich vielleicht erinnern, es gab ja dann auch, es war am 15. Februar 2003, diese globalen Antikriegsproteste waren, glaube ich, der größte Protest weltweit, den es je gegeben hat, wo schätzungsweise 10 bis 15 Millionen Menschen in hunderten Städten auf die Straße gegangen sind, in London 1 bis 2 Millionen Menschen, in Rom 3 Millionen Menschen, die für den Frieden demonstriert hatten und gegen diesen Einmarsch in den Irak. Und ja, zwei Tage später dann hat Bush ein Ultimatum gestellt an Saddam Hussein, dass er 48 Stunden Zeit habe, das Land zu verlassen. Und nochmal zwei Tage später, nach Ablauf des Ultimatums, begann dann die Operation Iraqi Freedom mit Luftangriffen auf Bagdad. Also dieser Krieg hat dann tatsächlich stattgefunden, aber Massenvernichtungswaffen wurden keine gefunden. Alle Standorte, die Powell benannt hat, die wurden auch abgesucht. Aber man hat nichts gefunden und im Januar 2004 dann hat David Kay, der den Auftrag hatte, diese Weapons of Mass Destruction zu finden, vor der UNO gesagt, we were almost all wrong. So, also hat eingestanden, dass die ganze Sache doch nicht ja, so war, wie vermutet.
Ja, und auch Colin Powell selber, der hat das später ja dann eingeräumt, dass diese Rede vor dem Sicherheitsrat, dass es eigentlich eine Schande war und dass diese Beweise nicht stichhaltig waren. Wohl eben, die Bilder waren real, aber die Interpretation war missbräuchlich. Ja. Und das hat ja wirklich danach, muss man sagen, bis heute die Glaubwürdigkeit beschädigt der USA, der US-Außenpolitik. Aber ich würde auch sagen, es hat auch gegen innen sehr viel kaputt gemacht. Dass wir heute Trump im Weißen Haus haben, ist nicht zuletzt auch auf diesen Irakkrieg zurückzuführen. Ja. wäre jetzt wieder Material für eine andere Folge, aber es ist schon immer noch spürbar, diese Episode mit diesen Luftbildern. Wenn wir es jetzt an den Schluss bringen, Mirko, wo gehen wir denn hin jetzt mit diesen Luftbildern? Ich meine, im Rahmen des Kriegs in der Ukraine, wir haben es schon am Anfang gesagt, da dienen Luftbilder trotz aller angebrachten Skepsis schon auch als Beweise. Und es gibt ja auch diese neue Entwicklung, dass inzwischen auch KI-Bildanalysen durchgeführt werden. Also auch der Versuch, die Fortschritte der künstlichen Intelligenz auf dieses Feld auszuweiten. Wie steht es denn um die Evidenz jetzt von Luftbildern heute? Also können das gerade jetzt eben in Zeiten von KI noch glaubwürdige Quellen und Beweise sein, nachdem wir jetzt wirklich auch dieses lange Jahrhundert hatten der Inszenierung und der Manipulation, das sich ja irgendwie bei allen von uns vermutlich irgendwo auch abgespeichert hat, dieses Wissen, dass solche Bilder nicht für bare Münze zu nehmen sind, dass sie immer auch kontextabhängig sind, interpretationsabhängig. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich glaube, mit der neuen KI-Technologie oder mit diesen Technologien, diesem Bündel an Technologien, das da im Einsatz ist und immer mehr genutzt wird, auch kommen sicher neue technologische Hürden hinzu in Bezug auf Glaubwürdigkeit von Bildmaterial generell. Es ist aber vielleicht auch eine Möglichkeit, diesem Overload-Problem zu begegnen. Also es gibt schlicht eine unglaubliche Menge an Bildern und da sind natürlich automatisierte KI-Methoden oder können hilfreich sein, um auch Analysen durchzuführen. Aber ich glaube, wenn wir uns auch die Geschichte dieser Luftbilder und die Geschichte ihrer Herstellung, ihrer Interpretation nochmal anschauen, dann sieht man, dass eben diese Beweise, die da dargelegt werden, die sprechen ja nie für sich selbst. Die haben nie für sich selbst gesprochen, sondern es brauchte immer die stellvertretenden Experten. Also ein Beweis braucht einen Experten, eine Expertin, die den Beweis einordnet und spezifiziert. Und die erste Frage an ein Luftbild, auch künftig, oder an ein Bild generell, sollte daher vielleicht nicht sein, ist das Bild echt, sondern eher, wer nutzt dieses Bild und wofür wird es genutzt? Welche Botschaft wird damit transportiert? Was wird instrumentalisiert? Und anhand dessen kann man dann vielleicht ja auch Aussagen treffen über die Glaubwürdigkeit, über die Echtheit eines Bildes, über den Kontext und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es sich grundlegend ändern wird, sondern dass man einfach bei Bildinterpretationen vielleicht mit gewissen kritischen Fragen immer beginnen sollte, bevor man Beweise für bare Münze nimmt.
Und das ist ja immer eine gute Grundhaltung, die sich bei vielen bewährt.
Dafür stehen wir als Historiker mit unserem Überall-Geschichte-Podcast.
Hoffentlich. Ja, Mirko, das war ein, lass mich eine passende Metapher suchen, ein rasanter Flug durch die Geschichte der Luftbilder. Sorry, es war ein langer Tag. Nächstes Mal werden die Metaphern besser. Nein, es war eine sehr spannende Reise jetzt, durch die du uns mitgenommen hast, mit meiner kleinen Statistenrolle nebenan. Ganz vielen Dank euch, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Meldet euch gerne mit euren Kommentaren, mit euren Anregungen. Wir freuen uns immer sehr. Lasst es euch gut gehen. Schaltet wieder ein in 2 Wochen. Das war's von heute. Bye bye.
Macht's gut. Bis dann.